SR Info. Bilanz am Abend.
Die Mosel ist dicht. Und nun? Das interessiert nicht nur die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes, sondern auch die Industrie hierzulande. Die gesetzlichen Krankenkassen werden teurer. Warum und was die Politik dagegen tun könnte. Und die Tafeln am Anschlag. Immer mehr von den Einrichtungen schaffen es nicht mehr, bedürftige Menschen adäquat zu versorgen. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Herzlich willkommen.
SR Info.
Am Anfang war ein ordentlich verbogenes Schleusentor. Am Sonntag hat ein Frachtschiff eben dieses Tor an der Schleuse in Müden an der Mosel gerammt. Warum? Das wird noch untersucht. Und weil es dort nur eine Schleusenkammer für beide Richtungen gibt, bedeutet das auf der Mosel Stillstand. Und zwar ganz schön lange, voraussichtlich bis März. Weil die Mosel in den Rhein fließt und die Saar in die Mosel, ist damit allerdings auch ein nicht unwesentlicher Versorgungsweg für die Industrie im Saarland und in Rheinland-Pfalz einfach mal eben gekappt. Und deswegen waren Vertreter beider Landesregierungen heute vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen und um Druck zu machen. Bruno Nonninger berichtet.
Die Experten hatten Sorge, dass auch die Mauern, an denen die Schleusentore befestigt waren, stark beschädigt sein könnten. Albert Schöpflin vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Koblenz gibt aber teilweise Entwarnung.
Oben an der Wand der Schleuse haben wir erhebliche Schäden. Die haben wir schon aufgenommen. Hier sind auch schon erste Ersatzteile beauftragt, die hergestellt werden müssen. Und da arbeiten wir dran. Die neuen Tore, die hier rein sollen, das sind die Ersatztore. Die werden zurzeit in Trier im Bauhof aufbereitet, dass sie hier reinpassen. Und das dauert aber alles noch bis ins neue Jahr. Und wir werden jetzt übers Wochenende Versuche starten, Versuche mit Wasser, nur ohne Schiffe, um zu testen, ob das, was wir vorhaben, ab Montag zu machen, ob das klappt. Und wenn das jetzt übers Wochenende funktioniert, wollen wir ab Montag dann versuchen, die Schiffe rauszuschleusen.
Das soll mit einer Behelfslösung geschehen, um die Schleuse zu verschließen und das Schleusen zumindest provisorisch wieder zu ermöglichen.
Auch bei unserem System der Notschleusung und was wir machen müssen, und wollen, wir haben null Erfahrung. Das ist bisher noch nicht gemacht worden. Das werden wir dann mal probieren und machen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie lange dauert so eine Schleusung? Stunden. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Stunden. Eine normale Schleusung mit funktionierendem Tor, 20 bis 30 Minuten. Jetzt reden wir über Stunden. Aber besser Stunden, besser, das dauert 2 oder 3 Wochen, bis alle Schiffe raus sind. Nämlich die Alternative ist 3,5 Monate da oben bleiben, ohne Einnahmen. Das will kein Mensch, glaube ich.
Denn die Mosel hat als Wasserstraße eine wichtige Bedeutung, nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern auch für die ganze Region, betonte etwa der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer.
Es ist die Lebensader unserer Region. Wir alle wissen, wie sehr wir auch von unseren Binnenflüssen leben, mit ihnen leben. Die Wirtschaft hängt daran, Arbeitsplätze, die ganze Region. Und deshalb ist es mir und auch unserer Verkehrsministerin Daniela Schmidt ganz wichtig. Und Jürgen Barke ist da aus dem Saarland mit der kommunalen Ebene, dass wir hier klar und deutlich machen, der Bund ist natürlich in der Verantwortung, dass diese Schleuse bald wieder komplett in Betrieb sein kann und bis dahin alles unternimmt, um die Schiffe, die noch festliegen und durchkommen wollen, dass es wieder vorangeht.
Das sieht auch der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke so. Gerade für bestimmte Güter, die auf anderen Wegen nicht transportiert werden könnten.
Es wird auch Teile geben, und das muss man auch sehen, die nur über die Wasserstraße transportiert werden können, weil sie für die Schiene zu breit oder zu hoch sind. Und da sind wir dringend darauf angewiesen. Wenn Sie dann angucken, große Komponenten für Windkraftanlagen gehen nur über die Wasserstraße. Pönalen, die in Verträgen vereinbart sind. Das sind Riesenherausforderungen, und deshalb bin ich froh für das Verständnis aller Beteiligten, auch der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, dass man jetzt hier alles machen muss, damit es schnell geht. Und ich habe so den Eindruck gewonnen, jetzt auch in den Gesprächen heute, dass alle alles tun, auch 24/7, um jetzt diese Lösung zu finden, damit das schnell geht.
Schnell geht, denn Minister Barke hat auch gesagt, die Stahlindustrie, die rechnet mit Folgeschäden von Hunderten Millionen von Euro. Alles wegen einer kaputten Schleuse. Wir schauen nach Berlin. Ist das jetzt schon ein kleines Weihnachtswunder? Denn die Ampel, die leuchtet noch mal kurz auf. Eigentlich ist die Koalition ja längst Geschichte, aus bekannten Gründen. Aber jetzt wollen SPD, Grüne und FDP noch mal gemeinsam auf alten Pfaden wandeln. Kommende Woche wollen die drei Ex-Partner im Bundestag eine Erhöhung des Kindergelds und steuerliche Entlastungen beschließen. Gemeinsam. Darauf haben die drei sich jetzt geeinigt. Aus Berlin berichtet Philipp Eckstein.
Die Ampelkoalition ist Anfang November zerbrochen. Seither ist das Verhältnis zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und der FDP auf der anderen Seite schwierig um es freundlich auszudrücken. Umso überraschender ist da die Nachricht. Die drei ehemaligen Ampelpartner haben sich noch einmal zusammengerauft. Bereits kommende Woche wollen SPD, Grüne und FDP im Bundestag gemeinsam eine Erhöhung des Kindergelds und steuerliche Entlastungen beschließen.
Es freut mich, dass wir so 10, 14 Tage vor Weihnachten zwischen den Grünen, der FDP und der Deutschen Sozialdemokratie zu einer Einigung gekommen sind.
Sagt dazu Achim Post, Fraktionsvizechef der SPD.
Wir wollen zum 01.01.2025 Millionen von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten und wir wollen was tun für Millionen von Kindern in Deutschland.
Konkret sieht die Einigung vor, das Kindergeld soll zum 1. Januar um 5 Euro steigen, auf dann 255 Euro pro Kind. Sven-Christian Kindler, Haushaltspolitiker der Grünen.
Für uns war sehr klar in Verhandlungen, die Ärmsten dürfen nicht außen vor bleiben. Das haben wir durchgesetzt. Deswegen wird nicht nur das Kindergeld erhöht, was sehr wichtig ist, und der Kinderfreibetrag, sondern auch der Kindersofortzuschlag für Kinder in armen Familien.
Und zwar ebenfalls um 5 Euro auf dann 25 Euro pro Monat.
Und das wird nicht auf die Sozialleistungen in Deutschland angerechnet, was extrem wichtig ist. Dieses Paket unterstützt also auch gezielt Kinder in armen Familien.
So Kindler. Zudem wollen SPD, Grüne und FDP dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto haben.
Mit der Einigung jetzt wird die hart arbeitende Mitte in Deutschland entlastet, nämlich von der kalten Progression. Das ist ja eine Ungerechtigkeit in unserem Steuersystem.
Sagt Christian Dürr, Fraktionschef der FDP. Kalte Progression. Damit wird bezeichnet, wenn Arbeitnehmer mehr Lohn bekommen, um die Inflation auszugleichen, aber nicht viel oder nichts davon haben, weil sie einen höheren Steuersatz zahlen müssen. Das soll durch eine Anpassung des Steuertarifs verhindert werden.
Jetzt kommt die Entlastung pur, zum Glück,
sagt der FDP-Politiker Dürr. Pur bedeutet aber auch, ein Teil des ursprünglich noch zu Ampelzeiten geplanten Gesetzesvorhabens fällt weg. Und zwar Teile, so sehen das SPD und Grüne, die der Wirtschaft geholfen hätten.
Zusätzliche bürokratische Belastung im Steuerrecht,
sagt dazu der FDP-Politiker Dürr. Das ist also nicht Teil der Einigung. Kindergeld und steuerliche Entlastung. Das Gesetzesvorhaben wollen SPD, Grüne und FDP kommende Woche im Bundestag beschließen. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss allerdings auch noch der Bundesrat zustimmen, zumal die Länder einen Teil der Kosten tragen müssen. Mit einer Fristverkürzung wäre eine Abstimmung im Bundesrat nächste Woche Freitag möglich. SPD, Grüne und FDP haben, anders als im Bundestag, im Bundesrat aber keine eigene Mehrheit. Das heißt, sie sind auf Stimmen der Union von CDU, CSU angewiesen.
Also ich setze darauf, dass auch die Union die Bürgerinnen und Bürger entlasten möchte.
So der Appell von Achim Post, SPD. Auch Grüne und FDP haben CDU und CSU bereits aufgefordert, zuzustimmen. Der Druck jetzt im Wahlkampf dürfte groß sein. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.
Für Millionen Beschäftigte und Rentnerinnen und Rentner wird es im kommenden Jahr wohl teurer, nämlich bei den Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung. Also noch teurer als bisher gedacht. Der GKV-Spitzenverband warnt jetzt, dass der von jeder einzelnen Kasse berechnete Zusatzbeitrag wohl in vielen Fällen über die von der Bundesregierung geplanten 2,5% hinaus ansteigen wird. Aus Berlin dazu Informationen von Birte Sönnigsen.
Für viele gesetzlich Versicherte dürfte die Krankenversicherung im kommenden Jahr deutlich teurer werden. Für einige sogar noch teurer als zunächst angenommen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahrzehnten so einen flächendeckenden Anstieg hatten,
sagt Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Was das konkret für die Versicherten bedeutet, hängt davon ab, wie viel sie verdienen und bei welcher Krankenkasse sie versichert sind. Denn über die Höhe des Zusatzbeitrages, das ist der Beitrag, der steigen wird, entscheiden die Krankenkassen selbst. Im Schnitt wird er im nächsten Jahr wohl um mindestens 0,8% steigen. Das liegt auch an den vielen teuren Gesetzen, die SPD-Minister Lauterbach und sein Vorgänger Jens Spahn von der CDU auf den Weg gebracht haben.
Alles soll besser werden. Das muss jemand bezahlen. Und bezahlen tun das Sie und ich über höhere Krankenkassenbeiträge. Denn am Ende ist es im Moment so, dass die Politik all diese Lasten, all diese Anforderungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung ablehnt. Und das heißt im Klartext steigende Krankenkassenbeiträge.
Das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den teuersten der Welt. Und die Kosten steigen immer weiter. Die Menschen in Deutschland werden älter. Es gibt neue, teure Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente. Mehr als 310 Milliarden Euro werden die gesetzlichen Krankenkassen wohl dieses Jahr ausgeben, um die Versicherten zu versorgen. Das meiste Geld wird für Behandlungen im Krankenhaus ausgegeben, gefolgt von Medikamenten und Honoraren.
Wir geben so viel Geld wie noch nie aus für niedergelassene Ärzte, für Arzthonorare. Wir haben so viele Ärztinnen und Ärzte wie noch nie in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir alle das Problem der langen Wartezeiten. Hier ist doch ganz klar ein Handlungsauftrag und das erwarten wir von der Politik.
Der Gesundheitsminister weiß, wie schwer es ist, die Versorgung zu verbessern und nicht gleichzeitig die Kosten immer weiter in die Höhe zu treiben.
Das ist richtig, dass die Beiträge steigen, weil in der Vergangenheit die Politik die Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Lauterbach setzt nun auf die Wirkung seiner Reformen. Er glaubt, dass etwa durch die Krankenhausreform oder die Digitalisierung der Anstieg der Beiträge langfristig gestoppt werden kann.
Die richtigen Reformen sind jetzt auf den Weg gebracht, aber es wird eine Zeit lang dauern, bis das wirklich greift. Wenn man das vor 10 Jahren gemacht hätte oder vor 8 Jahren, das hätte tatsächlich diesen Beitragssatzanstieg abwenden können.
Kritiker bezweifeln hingegen, dass sich mit den Reformen wirklich ausreichend Geld einsparen lässt. Die Ampelregierung hatte sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Kassen mit mehr Steuermitteln zu unterstützen. Passiert ist das aber nicht. Die nächste Bundesregierung wird also Antworten finden müssen auf die Frage, wie eine gute Gesundheitsversorgung auch in Zukunft finanzierbar bleibt. Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat klare Erwartungen an die Politik.
Bitte macht Lösungen. Jetzt im Wahlkampf wäre der richtige Zeitpunkt, auch diese Lösung anzukündigen. Wie wird es denn tatsächlich besser und nicht einfach nur teurer?
Im kommenden Jahr wird die Krankenversicherung allerdings für viele erstmal teurer.
Und über dieses Thema habe ich vor der Sendung mit Professor Jürgen Wasem vom Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen gesprochen. Herr Wasem, mit dem Fachbereich, den ich gerade genannt habe und mit dem Hintergrundwissen, stelle ich Sie mir als jemanden vor, der die Nachrichten hört oder guckt und immer die Augen so ein bisschen verdreht, wenn ein Gesundheitsthema drankommt. Wie war das heute für Sie bei dieser Nachricht?
Naja, nach 30 Jahren Gesundheitsökonomie und Gesundheitssystem erschreckt einen eigentlich nichts mehr so besonderlich. Von daher, ich habe nur mal in meine Excel-Datei geguckt, ob die Zahlen, die so genannt wurden, für mich eigentlich in dem Rahmen sind, den ich mir so denke, oder ob es irgendwas Überraschendes gab. Es gab eigentlich nichts Überraschendes.
Warum geht es denn mit den Beiträgen der gesetzlichen Krankenkassen jetzt noch weiter nach oben?
Die Krankenkassen kalkulieren ja einkommensabhängige Beiträge. Das heißt, vereinfacht gesagt, die Beiträge müssen dann steigen, die Beitragssätze müssen dann steigen, wenn die Ausgaben der Kassen stärker wachsen als die Löhne und Gehälter und Renten der Versicherten. Und das ist eigentlich sehr oft der Fall und es ist auch aktuell wieder der Fall. Im Moment ist es sogar etwas stärker, als man das vorher vermutet hatte. Und von daher müssen jetzt eine ganze Reihe Kassen mit stärkeren Beitragssprüngen kommen, als vorher angenommen.
Das klingt jetzt alles, wie Sie es beschrieben haben, so unvermeidbar. Jetzt ist das deutsche Gesundheitssystem eines der teuersten weltweit. Warum ist das so?
Wir benutzen sehr viele Ressourcen im Gesundheitswesen. Wir haben mit die höchsten Krankenhausfallzahlen in der Welt. Wir haben ein sehr üppigen und schnellen Zugang zu auch sehr teuren Arzneimitteln. Wir haben weltweit mit die höchste Kontaktdichte an Ärzten. Das heißt, wir verbrauchen eigentlich sehr viele Ressourcen und die bezahlen wir nicht gerade üppig im internationalen Vergleich, aber vernünftig. Und insgesamt ergeben sich daraus sehr hohe Ausgaben.
Das ist jetzt eigentlich nichts, was man jetzt so gerne loswerden oder einsparen möchte. Also was muss die Politik denn aus Ihrer Sicht tun, um bei den steigenden Kosten entgegenzusteuern? Auch vielleicht mit Blick darauf, dass die nächste Bundesregierung mit nicht so kleiner Wahrscheinlichkeit von einer anderen Partei geführt wird.
Also es besteht unter den Gesundheitsexperten zum Beispiel ein relativ weitgehender Konsens, dass wir zu viel im Krankenhaus machen, dass wir deutlich mehr Dinge ambulant, das heißt außerhalb des Krankenhauses, machen könnten. Und die sind natürlich kostspielig, die Krankenhausfälle. Das heißt, da würde man Geld sparen. Es besteht auch ein relativ weitgehender Konsens, dass wir zu viele kleine Krankenhäuser haben und sparen könnten und zudem auch die Qualität besser machen könnten. Da hat Lauterbach völlig recht, wenn wir etwas stärker in größere Krankenhäuser hingehen würden. Bei den Arzneimitteln, wir haben auch ziemlich hohe Arzneimittelausgaben, muss man schon sehen, da gibt es einen Zielkonflikt. Die meisten Länder sind weniger großzügig, was die Arzneimittelerstattung durch die Krankenversicherungen angeht. Und noch im Bereich zu nennen, zahnärztliche Versorgung, auch da haben wir einen Zielkonflikt. Wir sind relativ teuer, was die Ausgaben für Zahnärzte angeht. Aber wir haben auch im europäischen Vergleich ein relativ üppiges Leistungsspektrum. Das heißt, es ist nicht so, dass wir überall nur deswegen teuer sind, weil wir schlecht oder ineffizient sind. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns bewusst entschieden haben, relativ viel über die Krankenversicherung zu bezahlen. Was auch bedeutet, dass wir durchaus in eine Diskussion brauchen, wollen wir das weiterhin, weil dann werden die Beiträge weiter steigen, oder wollen wir kritischer sein, was den Leistungskatalog angeht.
Nochmal zu den Krankenversicherungen selber. Wir haben aktuell oder mit Stand diesem Januar 95 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. Das waren schon mal über 400. Das war im Jahr 2000. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, noch weniger zu haben?
Das kann man sicher diskutieren, aber das ist für unsere Fragestellung des teuersten Gesundheitswesens ziemlich egal. Von 100 Euro, die die Krankenkassen einnehmen, geben die 95 für die Leistungen aus und 5 für die eigene Verwaltung. Wenn wir weniger Krankenkassen hätten, dann wird das vielleicht auf 4% statt 5% sinken, aber das macht den Kohl absolut nicht fett.
Dann gibt es auch die Debatte, brauchen wir überhaupt private Krankenversicherungen in Deutschland? Wäre das ganze System nicht mit einer sogenannten Bürgerversicherung besser aufgehoben? Wie ist da Ihr Standpunkt?
Also man kann aus Gerechtigkeitsgründen sicher diskutieren, ob man nur ein Gesundheitssystem, ein Krankenversicherungssystem haben wollte. Die Vorstellung, damit lösen wir die Kostenprobleme, ist vermutlich unrealistisch. Das liegt schon allein an den Größenordnungen. Ja, 90% der Leute sind gesetzlich versichert und die 10%, die privat versichert ist, da sind natürlich auch viele bei, die krank sind und Gesundheitsleistungen brauchen. Das heißt, wenn wir die in das System der Gesetzlichen dazu tun, lösen wir sicherlich nicht die Finanzprobleme des Gesetzlichen. Das heißt, aus Gerechtigkeitsgründen kann man es diskutieren. Wenn man es als Lösungsansatz für die Kostenprobleme und für die Finanzsituation ansieht, da taugt es nicht für.
Die Einschätzung von Professor Jürgen Wasem vom Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Uni Duisburg-Essen. Das Gespräch haben wir heute Nachmittag geführt. Elektronische Geräte für Schülerinnen und Schüler, die auf dem heutigen Stand der Technik sind und die das Lernen leichter machen. Das sollte der erste Digitalpakt Schule gewährleisten. Im Jahr 2019 kam der auf den Weg, im Mai dieses Jahres ist er ausgelaufen. Und heute haben Bund und Länder die Eckpunkte für den Nachfolger präsentiert. Der Digitalpakt 2.0 soll die Bildung in Deutschland voranbringen. Viel Zufriedenheit gab es heute bei der Vorstellung des neuen Pakts. Umsetzen muss ihn allerdings die kommende Bundesregierung. Bianca Schwarz berichtet.
Die gute Nachricht: Bund und Länder einigen sich auf die Finanzierung des Digitalpakts Schule 2. Die nicht so gute Nachricht: Die nächste Bundesregierung muss sich nicht an diesen Beschluss halten. Und weil der Haushalt für 2025 noch nicht steht, daran war ja die Ampel zerbrochen, ist es auch die Aufgabe der nächsten Bundesregierung, die im Digitalpakt 2 vereinbarten Gelder einzupreisen. 2,5 Milliarden kommen dabei vom Bund, 2,5 Milliarden wollen die Länder finanzieren. Dennoch ist Bundesbildungsminister Cem Özdemir von den Grünen zuversichtlich, dass die kommende Regierung bei dem jetzigen Beschluss bleibt, wegen der großen Dringlichkeit an den Schulen.
Die schlichte Situation in unseren Schulen, die einfach eine massive Verunsicherung gerade mit sich bringt. Wir kennen alle den Zustand vieler Schulen im Land. Wir wissen, wie wichtig das Thema digitale Ausstattung ist. Nicht nur für die Schulen selber, sondern für das, was daraus folgt, für den Standort Deutschland. Und ich glaube, jeder, der halbwegs bei Sinnen ist, sieht das nicht anders. Da gibt es einfach keine zwei Meinungen drüber. Jedenfalls treffe ich keine Kollegen von CDU, CSU, die das anders sehen.
Der Digitalpakt stellt in erster Linie Geld bereit, mit dem Schulen zum Beispiel Laptops oder digitale Tafeln anschaffen können. Eine Fortbildungspflicht für Lehrerinnen und Lehrer wird nicht kommen. Die Bundesländer wollen Weiterbildungsmaßnahmen selbstständig organisieren. Auf den Digitalpakt 2 haben sich Bund und Länder nach mühsamen Verhandlungen geeinigt. Er soll noch vor der Bundestagswahl unterschrieben werden, damit Schulen eine Planungssicherheit für das nächste Jahr bekommen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Nachrichten im Überblick jetzt mit Peter Weizmann.
Die Europäische Kommission hat eine Luftbrücke für Hilfslieferungen nach Syrien angekündigt. Demnach sollen zunächst 50 Tonnen medizinische Hilfsgüter nach Adana in der Türkei geflogen und von dort aus in Syrien verteilt werden. Weitere 46 Tonnen Lebensmittel, Medikamente und Material für Unterkünfte sollen mit Lastwagen transportiert werden. Es sind die ersten europäischen Hilfslieferungen für Syrien seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad. In der vergangenen Woche haben unbekannte Drohnen das Gelände des US-Militärstützpunktes in Ramstein überflogen. Das verlautete aus Sicherheitskreisen. Danach wurden am Abend des 3. und 4. Dezember unbekannte Drohnen über dem weitläufigen Gelände der US-Streitkräfte gesichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen hat es sich nicht um Hobby-Drohnen gehandelt. Die Piloten konnten nicht ausfindig gemacht werden. In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Drohnenüberflüge über strategisch wichtige Einrichtungen in Deutschland gegeben, unter anderem bei BASF in Ludwigshafen. Dem saarländischen Wald geht es weiterhin schlecht. Das geht aus dem Waldzustandsbericht 2024 hervor, den Umweltministerin Berg und der Saarforst-Landesbetrieb vorgestellt haben. Demnach hat sich der Zustand des Waldes im Vergleich zum Vorjahr allerdings tendenziell leicht verbessert. So seien etwa weniger Schäden bei Buche und Douglasie festgestellt worden. Allerdings gehe es den Eichen, Fichten und Kiefern im Saarland schlechter. Umweltministerin Berg betonte, es sei wichtig, weiter auf artenreiche Mischwälder zu setzen, um den Wald klimaresistenter zu machen. Außerdem werde nie mehr Holz rausgenommen als nachwachse. Der Filmregisseur Wolfgang Becker ist tot. Wie seine Agentur mitteilte, starb er im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit. Zu Beckers bekanntesten Werken gehören die Filme »Goodbye Lenin« und »Das Leben ist eine Baustelle«. 1988 erhielt Becker für seinen Film Schmetterlinge den Preis des saarländischen Ministerpräsidenten beim Saarbrücker Max-Ophüls-Festival.
SR Info.
Gut eine Woche ist es her, dass Frankreichs Regierung über ein Misstrauensvotum des Parlaments gestürzt ist. Heute hat Präsident Macron einen neuen Premierminister ernannt. Er heißt François Bayrou. Der hat jetzt die undankbare Aufgabe, eine einigermaßen stabile Regierung zu bilden. Für Bayrou, langjähriger Vertrauter von Macron, geht damit ein politischer Traum in Erfüllung. Aber er könnte auch an seiner Aufgabe schnell scheitern, glaubt Caroline Düller aus dem ARD-Studio Paris. Hier ihr Kommentar.
Auf diesen Tag hat François Bayrou 7 Jahre lang gewartet. Als Macronist der ersten Stunde war und ist Bayrou einer der wichtigsten politischen Unterstützer und Vertrauten des französischen Präsidenten. Und trotzdem hatte Emmanuel Macron immer andere zum Premierminister ernannt. Nun steht Bayrou, der Mann der zweiten Reihe der französischen Politik, als neuer Regierungschef ganz vorn. Und muss das schaffen, woran sein Amtsvorgänger Michel Barnier krachend gescheitert ist, vielleicht sogar scheitern musste. Bayrou muss die Blockade zwischen den drei großen Blöcken im Parlament überwinden und dort einigermaßen stabile Mehrheiten organisieren, die Lebensversicherung für seine zukünftige Regierung. Dafür braucht er die Unterstützung oder mindestens die Duldung aller gemäßigten Kräfte von Mitte links bis Mitte rechts, von den Grünen und Sozialisten bis hin zu den konservativen Republikanern. Viele trauen Bayrou das zu. Der Chef der zentristischen Partei Modem gilt als jemand, der mit allen redet und grundsätzlich mit allen kann. Auch mit Marine Le Pen, der Fraktionschefin des rechtsnationalen Rassemblement National. Seine Vertrauten beschreiben ihn außerdem als loyal mais libre gegenüber dem Präsidenten, als loyal, aber eigenständig. Diese Eigenständigkeit hat Bayrou mehrfach gezeigt, den Politikstil des Präsidenten und auch dessen Entscheidungen kritisiert, etwa bei der umstrittenen Rentenreform im vergangenen Jahr. Trotzdem sehen seine Kritiker Bayrou als regelrechte Inkarnation des Macronisme. Seine Ernennung ist für sie nur ein weiterer Affront des Präsidenten, der ständig von neuer Politik und neuen Methoden redet, um dann einen loyalen Lieutenant zum Regierungschef zu machen und im Grunde nichts zu ändern. Für Bayrou ist seine Nähe zu Macron eine politische Hypothek und macht seine ohnehin schwierige Aufgabe nicht leichter. François Bayrou, der Mann der zweiten Reihe, hat es nun ganz nach vorne geschafft. Es könnte ein denkbar kurzer Triumph werden.
Die Meinung von Caroline Düller. Wenn es um die Probleme der deutschen Industrie geht, dann ist viel die Rede von der Auto- oder von der Stahlbranche, aber auch anderen Bereichen geht es jetzt nicht gerade glänzend. Der Chemiebranche zum Beispiel. Gerade heute hat Evonik einen großen Konzernumbau angekündigt, von dem 7000 Arbeitsplätze betroffen sein könnten, genau an dem Tag, an dem der Gesamtverband seine Bilanz vorgestellt hat. Alexander Schmidt berichtet.
Für das kommende Jahr erwartet der Branchenverband, dass die chemischen und pharmazeutischen Unternehmen ihre Produktion nur um 0,5% steigern werden, die Auftragslage in etwa gleich bleibt und die Preise für ihre Produkte tendenziell sinken. Es wäre das 5. Krisenjahr in Folge für die Chemieindustrie in Deutschland. Gründe sieht VCI-Präsident Markus Steilemann mehrere.
Die sehr hohen Energiepreise, die letztendlich durch den russischen Invasionskrieg in der Ukraine ausgelöst wurden. Wir haben immer noch die nicht gelösten Probleme der Überregulierung, der viel zu hohen Standortkosten. Und dazu kommt eigentlich jetzt nach so vielen Jahren noch eine Absatzkrise in wesentlichen Industrien der chemischen Industrie dazu.
Zu den wichtigsten Kunden der Chemieindustrie gehören beispielsweise die Autohersteller und Bauunternehmen, beide gerade ebenfalls in der Krise. Deshalb bestellen sie weniger chemische Produkte. Mit Überregulierung spricht Steilemann die vielen Gesetze und Vorschriften an, die jedes Jahr aus Brüssel und Berlin kommen. Beispiel Lieferkettengesetz, das nachvollziehbar machen soll, ob bei der Herstellung zum Beispiel Menschenrechte eingehalten wurden. Manuel Fischer-Boltold leitet einen Chemiehandel in Wiesbaden und Karlsruhe. Er sagt:
Wir als Händler bedienen eine Evonik, wir beliefern eine BASF. Das heißt im Klartext, wir kriegen dann letztendlich diese ganzen Fragebögen, die dann Unmengen von Fragen stellt, kriegen wir zugestellt. Und ich muss hier effektiv Mitarbeiter einstellen, die sich eigentlich nur mit diesen Fragebögen beschäftigen.
Die Folgen sind deutlich spürbar, sagt VCI-Präsident Steilemann.
Das heißt, ganze Bereiche werden geschlossen, es werden Mitarbeiter und Stellen abgebaut und man überlegt sich bei langfristigen Investitionen, ob man diese lieber im Ausland tätigt, dort, wo es nämlich gute Absatzmärkte gibt, bessere Standortbedingungen und in Summe auch viel besser produziert werden kann.
Die größten Konkurrenten der deutschen Unternehmen sitzen derzeit in den USA und in Asien. Hier wird wesentlich günstiger produziert. Noch ist die Zahl der Beschäftigten hierzulande weitgehend stabil bei rund 477.000. Wie lange das so bleibt, ist offen, denn immer mehr Firmen besetzen neue Stellen nicht mehr. Markus Steilemann.
Insofern könnten wir davon ausgehen, dass sich ein Trend beschleunigt in Richtung weniger Arbeitsplätze in der chemischen Industrie.
Die Hoffnung richtet sich in der Branche jetzt auf die Bundestagswahl am 23. Februar. VCI-Präsident Steilemann hofft auf die vielbeschworene Zeitenwende in der Politik.
Können Sie sich vorstellen, Heiligabend mit zwei Scheiben Toast zu verbringen? Möchte man sich nicht vorstellen. Aber kurz vor Weihnachten schlagen die Tafeln in Deutschland Alarm. Immer mehr der Einrichtungen schaffen es offenbar nicht mehr, ihre Kunden angemessen zu versorgen. Mehr als die Hälfte der Tafeln muss die Ausgabe von Lebensmitteln einschränken, weil immer mehr Bedürftige zu ihnen kommen. Wie sieht das Ganze im Saarland aus? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Reporterin Carla Krämer gesprochen. Carla, wie ist denn die Lage bei den Tafeln im Saarland?
Schwierig wird es vor allem in finanzieller Hinsicht. Alexandra Moser von der Saarbrücker Tafel hat mir gesagt, dass die Geldspenden in diesem Jahr deutlich zurückgegangen seien.
Wir merken doch in diesem Jahr schon einen starken Rückgang der Spendenbereitschaft, weil die Menschen müssen sparen. Wir waren erschrocken, was wir im Vergleich zum letzten Jahr an Spenden bekommen haben. Wir müssen halt immer ein finanzielles Polster haben. Dennoch haben wir dieses Budget, was wir erreichen müssen. Wir wollen ja nicht hingehen und sagen, Tafel ist morgen geschlossen und dank unserer tollen Kassenführerin haushalten wir so gut, wir können weiteres Jahr bewältigen.
Also finanzielle Probleme ja, aber man hält in Saarbrücken an der Tafel noch durch.
Okay, wie sieht's mit den Kunden aus? Können noch weitere zur Tafel kommen?
Tatsächlich hat auch Saarbrücken eigentlich einen Aufnahmestopp gemacht, aber trotzdem noch Leute aufgenommen. Das liegt daran, dass die Saarländerinnen und Saarländer im Allgemeinen sehr großzügig spenden.
Es gibt auch viele Privatpersonen, die Lebensmittel einkaufen gehen und uns bringen, weil das sind so Dinge, die wir nicht im täglichen bekommen, weil wir retten ja immer frische Lebensmittel. Aber wenn wir dann Milch, Öl, Zucker, also haltbare Lebensmittel bekommen und dann können wir die bevorraten, wenn es mal wieder Zeiten gibt, wenn nicht so viele Lebensmittel gerettet werden, dann können wir das ergänzen.
Also von der Lebensmittelseite gibt es in der Saarbrücker Tafel keine Probleme.
Okay, jetzt gibt es nicht nur die Tafel in Saarbrücken. Wie sieht es denn bei den anderen Tafeln im ganzen Saarland aus?
Ich habe auch mal bei den anderen saarländischen Tafeln nachgefragt. Die haben mir ein ganz anderes Bild gezeichnet. In Homburg zum Beispiel gibt es schon seit einem Jahr eine Warteliste und niemand kann mehr aufgenommen werden. Es gibt zu wenig Lebensmittel für die wachsende Kundschaft und auch hier sind die Geldspenden weniger geworden. Anita Graf Fischbach aus dem Homburger Tafelvorstand hat mir gesagt, dass sie glaubt, das liege vor allem an dem allgemeinen Trend, Lebensmittel zu retten. Also immer mehr Privatpersonen wollen Essen vom vom Wegschmeißen retten und retten das Essen sozusagen der Tafel weg. Es gibt ja zum Beispiel Supermärkte, Bäckereien und so weiter, die ihr Essen nicht nur Tafeln, sondern auch Foodsharern zur Verfügung stellen. Und da könnte schon so eine Art Konkurrenz entstehen. In Merzig sieht es aber nochmal ganz anders aus. Frank Paquet von der Merziger Tafel hat gesagt, sie seien zwar zu 100% ausgelastet, einen Aufnahmestopp gibt es aber nicht und auch in finanzieller Hinsicht sind die Spenden in diesem Jahr nicht zurückgegangen. Also da läuft alles soweit gut.
Informationen von Carla Krämer. Wir schauen jetzt noch aufs Wetter im Saarland. Der Abend und die Nacht bleiben trocken. In der Nacht wird es frostig, -1 bis -4 Grad. Morgen geht's wolkig und oft neblig los, es bleibt aber noch eine Zeit lang trocken. Erst am Abend können ein paar Tropfen oder auch ein paar Schneeflocken runterkommen. 1 bis 3 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.